Die Stadionsprechstunde, der Podcast von 12termann.at.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, wir begrüßen euch recht herzlich zu unserer ersten EM-Ausgabe. Leider mit einem Ergebnis, wo wir jetzt keine Freudensprünge machen, aber Grund genug, dass wir es besprechen. Und zwar wir, das bin ich, Lukas Lorber und mein geschätzter Kollege Severin Trinkl. Hi Sevi.
Hi Luki, aber zum Besprechen gibt es ja trotzdem zuhauf, nachdem leider, obwohl ein eher negatives Ergebnis unserer Perspektive war.
Absolut, also besprechen kann man genug und man findet auch ein paar Sachen, über die wir jetzt hoffentlich ein paar Minütchen reden werden. Über was für ein Spiel sprechen wir überhaupt? Ja, für diejenigen, die den Auftakt der österreichischen Nationalmannschaft nicht mitbekommen haben. Österreich hat gegen Frankreich seinen EM-Lauf gestartet und leider mit einem 0:1 verloren. Das einzige Tor der Partie fiel von einem Österreicher noch dazu, und zwar Maximilian Wöber mit einem Eigentor. Ja, Sebi, wie hast du gestern das Spiel gesehen? Absolut. Also ich bin in den letzten Minuten des Spiels bin ich vor dem Fernseher gesessen und habe mir gedacht, das gibt es nicht. Also die wirklich, sei es jetzt schon anfangend bei N'Golo Kanté oder eben der ganzen Defensivreihe von oben bis unten, da ist nichts, also so gut wie gar nichts ist da durchgegangen. Also die waren so effektiv schon vor dem 16er. Also da bist du nicht einmal so weit gekommen überhaupt, dass die irgendwann gefährlich werden hat, hätte es sein können. Und ich meine, natürlich auch sehr, sehr physisch starke Spieler, sehr große Spieler noch dazu. Aber ich war echt am Verzweifeln, als ich das zum Schluss dann noch zusammengefasst habe. Aber bevor wir da jetzt auf das Spielende hinkommen, vielleicht den Spielverlauf noch kurz begutachten. Weil, wie wir im Vorgespräch auch schon gesagt haben, das Spiel war jetzt nicht Leckerbissen. Wie du wahrscheinlich sagen würdest, ja. würdest du mit dem zustimmen, CD?
Ja, definitiv. Ich glaube, ich habe auch genau dieses Wording verwendet im Vorgespräch. Ich finde, das Spiel hat gut begonnen. Es ging hin und her. Österreich hat sich ein bisschen schwer getan, finde ich, die ersten 15 Minuten. Da war schon zu merken, dass man durchaus Respekt hat vor dieser qualitativ unfassbar hochwertigen Mannschaft. Allein wenn man sich anschaut, wenn wir dann noch ein bisschen weiter, wenn wir ein bisschen weiter vorgehen, welche Spieler Frankreich bringen konnte von der Bank. Das ist ja, also selbst die B11 würde bei der EM wahrscheinlich um den Titel mitspielen, rein von den Namen. Da hat man schon gemerkt, in den ersten 10, 15 Minuten, da hatte Frankreich auch schon die eine oder andere gute Chance, wo sie durchaus in Führung hätten gehen können. Aber ich finde, zwischen Minute 15 und 35, 40 bis zum Gegentor eigentlich, war es sehr ausgeglichen, wenn nicht sogar mit einem leichten Vorteil für Österreich im Vorwärtsgang. Da kam von den Franzosen herzlich wenig. Aber wie wir schon richtig rausgestellt haben, gegen diese Defensive war kaum was zu machen, außer eben die, ja, ich spreche gleich den Elefanten im Raum an. Es gibt für mich zwei, nämlich die Riesenchance von Christoph Baumgartner auf das 1:0, was eigentlich auch die einzige Chance im ganzen Spiel war, aus österreichischer Sicht, wenn man ganz ehrlich ist, die einzige große. Und der muss halt sitzen, beziehungsweise macht Mike Maignan das im Rauskommen auch richtig gut.
Absolut, absolut. Man kann, wenn man möchte, nur den Lauf von Patrick Wimmer Richtung Ende des Spiels irgendwie noch in eine Chance reinverwursten. Aber es stimmt schon, es waren nicht wirklich viele Chancen da. Die Franzosen haben die Spur mehr Chancen gehabt. Und was ich vielleicht auch noch sagen würde, das Pressing, das die Österreicher ja oft so hart ausführen und was dann auch oft erfolgreich wird, hat leider bei Frankreich gar nicht hingehauen. Also gar nicht hingehauen, sage ich mal. Die Franzosen haben zumindest immer einen Ausweg gefunden. Dadurch war natürlich dann wieder der Platz da und die sind alle schnell, die sind alle wendig, technisch stark und dann ist es natürlich immer so zu den Umschaltsituationen gekommen, wo es dann immer, würde ich mal sagen, nicht so effektiv, also die Defensive war dann nicht so effektiv wie die französische und hat dann vielleicht doch recht nah die Spieler immer zum Torraum kommen lassen. Aber es war auf alle Fälle sehr spannend zum Begutachten, weil du hast nämlich am Anfang gesagt, das ist die schlechtmöglichstes Ergebnis. Ich finde gar nicht, weil nachdem du nur ein 0-1 hast, beziehungsweise ein 1-0 hast, und du gesehen hast, dass du natürlich wieder mit Frankreich mithalten kannst, zumindest, oder sie zumindest fordern kannst, qualitativ hat es dann zumindest spielerisch einen sichtbaren Unterschied gegeben, aber dass du siehst, dass du wieder den großen Favoriten challengen kannst, ist es eigentlich genau das gewesen, was man eigentlich schon vor dem Spiel gewusst hat. Also man ist ja mit dem Gedanken ins Spiel gekommen, ja, da kann was sein, da kann was passieren. Da kann man natürlich auch einen Punkt mitnehmen, mit ganz viel Glück kann man gewinnen, aber von dem reden wir jetzt natürlich nicht, wir haben verloren. Und es war dann ja ähnlich. Also wir haben die Franzosen fordern können bis auf lange Zeit. Wir haben natürlich waren wenig effektiv in der Offensive. Und natürlich war der qualitative Unterschied von den Franzosen auch hinsichtlich der Technik und der Defensive schon stärker, sage ich mal. Aber was kannst du persönlich mitnehmen oder was kann die Mannschaft vielleicht mitnehmen nach den ersten 90 Minuten?
Naja, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass Österreich wird auf keinen Gegner mehr treffen, der diese Qualität vorzuweisen hat. Das war schon die Creme de la Creme in dieser Hinsicht. Vielleicht noch England, die ansatzweise da herankommen. Aber ich finde, zwischen England und Frankreich gibt es generell Parallelen, weil England hat sich ja in seinem Auftaktspiel auch nicht zwingend mit rumbekleckert, hat dann aber schon mit einer sehr kompakten Defensive durchaus überzeugt. Und das war bei den Franzosen gestern ähnlich. Was ich vor allem sagen muss, weil den Franzosen wurde bei Turnieren jetzt vielleicht nicht seit Didier Deschamps dort das Sagen hat, seit 2012 glaube ich, aber davor und auch 2021 bei der letzten EM, gab es ja immer diese Arroganzvorwürfe in Richtung Frankreich, dass sie wissen, wie gut sie sind, was sie für Qualität in ihren Reihen haben und dass sie quasi nicht einmal diese, weil Frankreich spielt ja schon seit Jahren sehr pragmatischen Fußball, glänzt jetzt nicht zwingend mit irgendeiner herausstechenden oder besonderen Spielanlage, sondern das regelt sich durch diese kollektive Qualität und die Mannschaft ist in dieser Form auch schon seit Jahren so zusammengesetzt. Hat man auch gestern wieder gemerkt, finde ich. Also ich würde sagen, von der Teamchemie gibt es kaum eine Mannschaft, die da Frankreich das Wasser reichen kann. Aber gestern war Frankreich super auf Österreich eingestellt. Ich glaube, Ousmane Dembélé hat im Vorfeld auch gesagt, dass Österreich eines der am schwierigsten bespielten Teams ist, wegen dem Gegenpressing, das ist durchaus bekannt, wie das viral Frankreich spielen lässt. Und das hat man, finde ich, auch gemerkt. Frankreich war von Beginn weg auf Österreich eingestellt und hat sich nie irgendwie überraschen lassen. Und was man eben auch daran ablesen konnte, dass sie defensiv so kompakt gestanden sind und das Pressing, wofür die Österreicher ja seit Rang nicht dort zu sagen hat, berühmt-berüchtigt sind, wirklich weitgehend im Schach halten konnten. Und selber aber wirklich mit offensiv minimalstem Aufwand dann trotzdem das relativ leicht gewuppt bekommen haben. Aber ja, trotzdem, wir haben nur 1-0 gegen Frankreich verloren, das ist völlig in Ordnung und die Punkte, die wir holen müssten, die Spiele, wo wir die Punkte holen müssten, kommen jetzt erst.
Ralf Rangnick hat es ja schon angemerkt, dass die Ausgangssituation, die auf nahezu kaum verändert hat, mir ist ja dann bewusst, dass man beim zweiten Spiel gewinnen muss, wenn man da mitreden möchte um den Aufstieg. Aber ja, genau, also nächste Gegner ist Polen und dann folgt noch die Niederlande und dann schauen wir, was unter dem Strich rauskommt. Bevor wir diesen Strich ziehen, möchte ich vielleicht noch auf die Spieler especially eingehen. Und vielleicht fangen wir mit dem vermutlich Schwächsten in der Mannschaft an. Das war leider Maxi Wöber.
Ja, muss man leider so sagen, auch wenn es mir für ihn persönlich natürlich sehr leid tut. Aber jetzt das wäre mein zweiter Elefant im Raum gewesen, von dem ich vorher gesprochen habe. Beziehungsweise an sich, das können wir dann später auch noch besprechen, war der schlechteste Spieler am Platz der Schiedsrichter. Könnte man das vielleicht auch so irgendwie worden? Weiß ich nicht. Aber ja.
Also man muss sagen, es war schon eine sehr kurze Leine, die er da gelassen hat im Spiel. Also wir haben es eh schon vorhin angesprochen, 5 gelbe Karten haben die Österreicher aufgerissen. Das ist fürs erste Spiel. Und wenn du bedenkst, dass du noch 2 gelben Karten gesperrt bist, schon eine echte unpraktische Vorbelastung. Natürlich, es war eine ruppige Partie und du musst bei bestimmten Spielern natürlich dann auch härter reingehen, damit du sie aufhalten kannst, vermutlich. Aber bei manchen Situationen habe ich mir schon auch gedacht, das ist jetzt wirklich, wirklich sehr laissez-faire, wie er das ja. Hergibt, die Karten. Und natürlich ganz zu schweigen von dem nicht gegebenen Eckball nach der Baumgartner-Chance. Genau. Also das war auch so obvious eben, aber na gut. Aber um das angesprochen zu haben, den dritten Elefanten im Raum, stimmt, der Schiedsrichter war auch ausbaufähig. Das ist auf alle Fälle eine gute Bemerkung. Aber kommen wir vielleicht zu Maxi Weber zurück. Ja, weil abseits vom Eigentor, was natürlich, also das ist einfach blöd gelaufen. Da würde ich mal sagen, da würde ich die größten Vorwürfe machen. Er hat aber generell nicht so die Sicherheit ausgestrahlt. Also er war, oftmals sind Pässe von ihm dann nicht angekommen, haben dann vielleicht sogar noch rückschlüssig zu einer gefährlichen Situation geführt. Gernot Trauner ist dann für ihn reingekommen, aber ich glaube, Maxi Weber war vermutlich von den Österreichern der schlechteste oder der schwächste Spieler auf dem Platz. Wo siehst du das andere Spektrum? Wer war für dich am stärksten oder am auffälligsten?
Ja, also klar, Maxi Weber, also spätestens seit nach der Einwechslung von Maxi Weber hat sich Österreich defensiv nicht mehr zu Schulden kommen lassen, ganz klar. Da standen wir dann auch viel besser und haben auch begonnen, etwas sauberer von hinten rauszuspielen. Man muss auch zu Maxi Webers Verteidigung sagen, es ist mittlerweile nicht mehr seine Stammposition, die Innenverteidigung. Ich glaube, bei Gladbach spielt er hauptsächlich links außen, also auf der Linksverteidigerposition. Das ist dann natürlich auch undankbar, gleich gegen so einen Gegner auf dieser Plattform EM da reingeworfen zu werden. Aber klar, er hat die Position früher schon oft genug gespielt und so unbekannt und ungewohnt sollte es für ihn auch nicht sein. Wenn es um die Spieler geht, die mir besonders gut gefallen haben, ich finde Niklas Seiwald, vor allem wenn man bedenkt, dass er beim Verein kaum gespielt hat bei Leipzig und kaum zum Zug gekommen ist, und wenn er gespielt hat, konnte er leider selten überzeugen. Und gestern hat man ihm aber angemerkt, dass er sich in dieser Spielanlage und diesem Gefüge ÖFB-Team mit dem Trainer Ralf Rangnick einfach pudelwohl fühlt. Das ist genau seins, da kann er sein Spiel aufziehen. Sogar gegen einen Gegner wie Frankreich ist ihm das gelungen. Und ich finde, er hat sowohl defensiv gut mitgearbeitet, als auch nach vorne immer wieder richtig gute Spieleröffnungen, was uns in der Defensive, weil normal wäre das ja David Alabas Aufgabe als Innenverteidiger. Aber leider hatten wir diesen Innenverteidiger mit einer Alaba-esken Spieleröffnung momentan nicht. Auch wenn man sagen muss, Kevin Danzo hat mir extrem gut gefallen. Da hat man endlich gemerkt, dass er wahrscheinlich, er war ja auch letztes Jahr einer der besten Spieler der französischen Liga. Und ich finde, spätestens gestern hat man gemerkt, warum, also dass Kevin Danzo durchaus zur internationalen Klasse gehört, was die Innenverteidigerposition betrifft. Der hat sich da wirklich gar nichts zu Schulden kommen lassen. Und der mir auch sehr gut gefallen hat, auch wenn er etwas unglücklich in seinen Aktionen war, war dann doch Christoph Baumgartner, der da offensiv so ziemlich der einzige Akteur war, der ein bisschen Gefahr ausstrahlen konnte, weil auch nach die Einwechslungen haben die dahingehend gar nichts gebracht. Arnautovic hing leider völlig in der Luft. Da haben wir auch ein bisschen, also da waren die Geschwindigkeitsdefizite deutlich bemerkbar. Aber auch Patrick Wimmer hat durchaus gut gespielt. Eben, du hast die eine Halbchance angesprochen, die aber leider N'Golo Kanté, wo alle schon drüber geredet haben, dass der so semi in Pension bereits ist, weil er ja nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Gestern hat man gemerkt, dass das Niveau dort vielleicht gar nicht so schlecht ist.
N'Golo Kanté, ich habe schon Kommentare gesehen im Sinne von, er schläft der ganze Saison und dann bei der EM zurückzukommen. Das mit Saudi-Arabien und China etc., die ganzen Ligen, das ist ja eine Diskussion für sich selber. Grundsätzlich sind die Spieler ja, also sie wissen ja trotzdem, was sie können, sage ich mal. Also von dem her war die Leistung von N'Golo Kanté erstens mal richtig stark und zweitens, wie soll ich sagen, also nur weil er jetzt in Saudi-Arabien spielt, ist es natürlich jetzt nicht kein Abgesang an seinen fußballerischen Künsten. Also er hat da wirklich eine starke Leistung geliefert. Patrick Penz, vielleicht auch noch erwähnt, wirklich, wirklich, wirklich gut in den Situationen, wo er reagieren konnte und wo er reagieren musste. Eigentor war ihm leider sehr unglücklich, da hätte er nicht wirklich was machen können, aber wenn er da sein musste, war er da, und das finde ich auch sehr beruhigend, dass man trotz des Ausfalles von Alexander Schlager, wir trotzdem einen Goalkeeper haben, der Sicherheit ausstrahlen kann und eben dann da ist, wo er da sein muss, und das ist schön. Also das hat mich auch sehr gefreut. Ja, und ich glaube, sonst all around würde mir jetzt keiner mehr sonst einfallen. Ja, was ist dein Was ist der Schlusswort zum Frankreich-Spiel, Sebi, vielleicht?
Was mir noch extrem aufgefallen ist, vor allem gegen Ende hin, weil uns da ein bisschen die Mittel durch die Mitte gefehlt haben und das französische Abwehrbollwerk wirklich, da war kein Durchkommen, auch Saliba und Upamecano, obwohl Upamecano bei Bayern keine wirkliche Rolle mehr gespielt hat gegen Ende. Das war wirklich, für deren, ich glaube, die sind beide keine 25, muss man wirklich Respekt zollen, Hut ab. Nur Österreich hat es auch in Sachen Flankenqualität, da hat es ordentlich gemangelt. Da hätten die Flanken viel besser kommen müssen, meiner Meinung nach. Und da hat man vielleicht auch gemerkt, dass Conny Leimer, auch wenn er bei Bayern durchaus öfter über Außen kam und auch Sabitz hat sich immer wieder auf Außen fallen lassen. Grealish hat leider auch keinen guten Tag dahingehend erwischt. Also die Flanken hätten schon teilweise besser kommen können, finde ich. Daran könnte man vielleicht arbeiten, vor allem hinsichtlich des Polenspiels, weil Polen ja durchaus auch Größenvorteile genießt und Flanken eventuell ein probates Mittel sein könnten.
Du hast es schon angesprochen, am Freitag geht es gegen Polen weiter im zweiten Gruppenspiel. Vielleicht auch schon das erste Entscheidungsspiel. Was erwartest du dir für eine Partie, Sebi? Polen ist jetzt natürlich nicht der Name wie Frankreich, aber es gibt ja dann doch ein paar bekannte Namen und bekannte Gesichter, die dort auch auflaufen.
Klar, also was man, glaube ich, als erstes erwähnen muss, ist, dass Robert Lewandowski wieder einsatzfähig sein wird, höchstwahrscheinlich. Ich glaube, die Chancen stehen sehr gut. Und Polen hat sich ja auch ohne Lewandowski im Parallelspiel, also im zweiten Gruppenspiel unserer im anderen Gruppenspiel der Gruppe von Österreich gegen die Niederlande in Hamburg unfassbar gut verkauft, also überraschend gut. Die Erwartungshaltung war jetzt nicht so groß oder so hoch. Und die sind ja sogar in Führung gegangen, haben dann aber dennoch verdientermaßen verloren, weil die Niederlande hatte sehr viele Chancen. Nur vor allem gegen den Ball hat mir Polen extrem gut gefallen. Und sie haben auch immer wieder offensiven Konter, auch ohne Lewandowski, der vielleicht nicht der geborene Konterspieler ist. Vielleicht war das in dem Spiel auch genau der Vorteil. Oder vielleicht war das genau richtige Spiel, dass man auf Lewandowski verzichten konnte. Aber klar, das ist das Aushängeschild, der Star schlechthin, der hat eine unfassbare Torquote im Nationalteam. Den muss man halt der geht immer noch auf extrem hohem Niveau. Der spielt bei Barcelona, schießt seine 15 plus Tore. Also, den muss man halt weitgehend in Schach halten, aber nachdem das auch gegen Mbappé gestern gut gelungen ist, bin ich da optimistisch, dass dann so und wer auch immer sein Partner in der Innenverteidigung sein wird, ich glaube nicht, dass Maxi Weber eine zweite Chance hält, ehrlich gesagt, da könnte dann doch Gernot Trauner den Vorzug erhalten. Ansonsten, ja, wir werden gegen Polen das spielbestimmende Team sein, ich glaube, das ist ganz klar. Ralf Rangnick wird sich halt was in der Spielanlage mit dem Ball überlegen müssen, weil Österreich hatte zwar auch gestern mehr Ballbesitz, aber das kam dann eher gegen Ende zustande, weil wir halt angerannt sind und noch auf den Ausgleich gepocht haben. Aber ja, gegen Polen erwartet uns halt ein ganz anderes Spiel, allein qualitativ. Aber eben, wenn wir es schaffen, Lewandowski weitgehend in Schach zu halten und mit dem Ball einen guten Zugang zu finden, bin ich da recht optimistisch, dass uns die ersten 3 Punkte in den Schoß fallen.
Wie glaubst du, könnte die Offensive aussehen bei der österreichischen Nationalmannschaft? Also ich frage das gezielt eher so in die Richtung Arnautovic oder Gregoric. Wer glaubst du, könnte eher da den Vorzug bekommen?
Puh, also ich weiß nicht, Arnautovic hat für mich, also da konnte er wenig für, aber er hat nicht wirklich genug gezeigt, um das zu legitimieren, dass er da in die Startelf rutschen sollte. Ich meine, Gregoric hatte auch keinen leichten Stand gestern. Das würde ich beides nicht, also ich würde beide nicht dafür in die Verantwortung ziehen. Das war einfach schwierig gegen diese Abwehr. Boah, gute Frage. Wen würdest du eher im Vorteil sehen gegen Polen, wenn man das jetzt so ein bisschen von der Anpassung her beäugt? Also ich finde, Gregoric ist schon ein bisschen der mobilere Spieler, trotz seiner Körpergröße, finde ich. Vielleicht ist das die bessere Wahl. Oder in der Doppelspitze? Keine Ahnung, gute Frage.
Also mir ist der Gedanke nur kurz gekommen, als ich mir gedacht habe, weil du gesagt hast, die Unterschiede, die es dann doch gegeben hat in der Defensive jetzt bei Frankreich. Arnautovic ist ja dann doch der, also nicht mehr der mobilere, aber der technisch stärkere Spieler. Und ja. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das bei einer Defensive, die vielleicht jetzt nicht gespickt ist mit Stars, der interessantere Zugang, dass man vielleicht über die Technik was kommen könnte, dass man dort vielleicht die Defensive fordert. Und da haben wir gedacht, da wäre vielleicht Arnautovic interessant. Wüsste jetzt aber auch keine eindeutige Antwort auf die Frage. Aber ich bin gespannt, was dann passieren wird. Also genau.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, wir müssen das Spiel gewinnen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist jetzt schon ein Do-or-Die-Spiel. Klar, wir können dann, also mit den neuen Regeln, dass auch die vier besten Gruppen Dritten weiterkommen. Kann sogar sein, dass man mit zwei Niederlagen und einem Sieg, also wenn wir jetzt gegen Polen verlieren sollten und dann überraschend gegen die Niederlande gewinnen, ist es immer noch möglich, dass wir aufsteigen. Also es ist noch gar nichts verloren, selbst wenn das gegen Polen nicht hinhaut mit einem Dreier. Trotzdem ist man stark darauf angewiesen.
Absolut, absolut. Ja. Eben wie schon angesprochen, am Freitag geht es weiter. Bis dahin begutachten wir die nächsten Partien. Sevi, welche Partie hast du noch so am Schirm?
Klar, man darf nicht das, also Frankreich-Niederlande ist ja das Parallelspiel, glaube ich, am Freitag. Oder nicht parallel, aber es ist das andere Gruppenspiel der Gruppe D, neben Polen-Österreich. Das ist ja von den Namen her, ich glaube, besser geht es kaum. Ich glaube, Spanien-Italien ist auch noch im zweiten Gruppenspieltag. Also da treffen wirkliche Giganten des internationalen Fußballs aufeinander, auch historisch gesehen. Da gibt es schon einiges, worauf man hinschielen kann, vor allem wenn man bedenkt, dass es nur die Gruppenphase ist. Das ist dann doch eher unüblich, dass da schon so solche Brocken aufeinandertreffen. Da freue ich mich schon drauf und ich bin vor allem auf heute gespannt, wenn Georgien erstmals die EM-Bühne betritt, weil da ja auch unter anderem mit Ota Kitteschwili ein Sturm Graz-Spieler vertreten sein wird und höchstwahrscheinlich sogar startet. Bin sehr gespannt, wie sich die Georgier verkaufen. Kann ich gar nicht einschätzen, wie gut die wirklich sind.
Otta Kitteschwili, genau. bevor ich da jetzt weiter singe, stimmt, Georgien, sehr spannende Mannschaft. Das werden wir dann eben am heutigen Dienstag, wo wir die Aufnahme machen, sehen. Ja, und natürlich, ich bin auch gespannt, wie die Deutschen die nächste Partie anlegen werden. Mhm. Ist ja dann auch bald wieder soweit. Was man natürlich nicht vergessen darf, auch wenn man auf die anderen Partien schielt, am Freitag einschalten. Das Nationalteam braucht jede Unterstützung, die sie kriegen kann. Und wie wir schon gesehen haben in Düsseldorf, war der Support enorm. Und es war einfach einerseits natürlich wunderbar zum sehen, wie viele Leute da auf den Haufen kommen und ein schönes Fußballfest feiern. Andererseits auch super, also ich weiß nicht, ob du die Szenen gesehen hast, wo österreichische Fans mit französischen Fans interagiert haben und dann so die Baguettes zerbrochen haben oder auseinandergerissen haben und so weiter und so fort. Ja. Es ist einfach ein wunderschönes Fußballfest der Zeit und einfach lustig zum Zuschauen und es ist einfach weiterhin zu hoffen, dass die Stimmung so gut bleiben wird und natürlich auch der Support für Österreich so toll sein wird. Also alle, die jetzt beim Polenspiel dabei sind, gell, Leute, ihr macht einen guten Job, macht's weiter so.
Ja, eindeutig. Weil gegen die Polen werden wir auch auf Fans treffen, die das lautstark unterstützen werden. Das wird auch ein Fest, glaube ich.
Absolut, da wird ordentlich was los sein im Stadion. Ja gut, Sebi, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nach dem Polenspiel. Und ja, lassen das Ergebnis offen. Wir wissen noch nicht, was rauskommt, aber wir hoffen einfach darauf, dass wir eine wunderbare Folge haben werden danach. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, viel Spaß bei den nächsten Spielen und Daumen sind gedrückt vor Polen. Ich wünsche euch was. Baba.
Macht es gut. Tschüss.